ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Jana Steuer. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Du bist Astrophysikerin und berichtest von der Faszination des Universums. Du machst das unter anderem im Podcast Cosmic Latte und beim ZDF bei Terra X Online. Und jetzt gerade im April ist wirklich eine gute Zeit, um was am Himmel zu beobachten. Was denn?
Also wir hatten jetzt gerade die Lyriden, das ist ein Meteorstrom. Ich sage immer Meteorstrom so betont, weil es kein Meteoritenschauer ist, wie es oft genannt wird.
Wo ist der Unterschied?
Meteoriten sind die Dinger, die schon am Boden liegen. Ich glaube, Meteoritenschauer geht halt leichter von der Zunge. Und Meteore sind dann die Sternschnuppen. Deswegen.
Okay. Genau. Also könnte man auch Kometentrümmer sagen oder wäre das auch wieder falsch?
Mein Glaube, dass die Lyriden, da müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken. Also es sind meistens Überreste von Kometen oder Asteroiden. Die beiden sind ja so Körper, die durch Sonnensystem fliegen. Genau, und das sind so, die Erde fliegt da eben regelmäßig durch diese, ich sage immer so ein bisschen so Drecksspuren, die diese Dinger zurücklassen. Und soweit, ja, sind schon auch Trümmerteile, ja.
Wie ist es denn, weil du gerade sagst, ja, dann sagt man eher Meteorit, aber eigentlich ist es ein Meteorsturm. Wird das oft gerade in diesem Bereich was falsch ausgedrückt? Du bist ja die Expertin und regst dich wahrscheinlich öfter mal drüber auf, oder?
Ja, aufregen ist viel, aber es ist halt einfach, es ist auch fies, weil es alles so ähnlich klingt. Also Meteor, Meteorit, da gibt es noch Meteoride mit D, Asteroid, Komet, ist gar nicht so einfach. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass die Leute aufmerksam drauf werden. Deswegen denke ich mir mal so, ich sag's immer mal wieder, dass es eigentlich anders heißt, aber wenn die Leute rausgehen und sich das angucken und Sternschnuppen schön finden, dann ist eigentlich alles gut.
Ja, du brennst wirklich für die Wissensvermittlung. Warum ist das so ein großes Anliegen von dir?
Weil ich glaube, dass die meisten Leute ein sehr distanziertes Verhältnis zu gerade Physik und Mathematik in zweiter Linie auch haben. Und die Astronomie ist aber sowas, was die meisten Leute dann wieder doch interessiert. Also Sternenhimmel finden ja meisten Leute schön. Und ich habe immer das Gefühl, ich möchte gerne den Leuten zeigen, dass sie sich mehr zutrauen dürfen. Dass sie nicht sagen, ja, Physik, aber das habe ich noch nie verstanden, das werde ich auch nie verstehen. Ich finde es so schön, wenn man merkt, die Leute brennen wieder für Sachen und trauen sich zu, auch das zu verstehen oder sind auch nicht total abgeschreckt, wenn sie nicht alles sofort verstehen. Und das ist so ein bisschen mein Anliegen, natürlich auch eine Lanze für die Wissenschaft zu brechen, die ja momentan auch teilweise unter Beschuss stehen kann. Und den Leuten dieses Gefühl zu vermitteln, du kannst es auch verstehen, ist gar nicht so schwierig.
Ja, aber die Frage ist, wo fängt man an? Also du hast gerade gesagt, ja, Sternenhimmel finden die meisten Leute schön. Jetzt gestern Abend, ich dachte, ja, du kommst in die Sendung, gucke ich mal, es war total schöner, klarer Himmel. Ein Stern leuchtete total hell, wusste ich aber auch schon nicht, welcher ist das ganz genau und welche Uhrzeit man gucken muss für die Lyriden und so. Also wie vermittelst du das, dass man wirklich dann auch genau weiß, wie geht man vor?
Also ich versuche auf verschiedenen Ebenen die Leute irgendwie zu erreichen, die Öffentlichkeit zu erreichen. Einerseits natürlich mit dem Podcast Cosmic Latte, den ich mache mit zwei sehr, sehr lieben Freundinnen von mir, mit der Eva und der Elka. Ich habe meinen eigenen Podcast, Ein großer Schritt für die Menschheit, wo ich versuche so ein bisschen Geschichten mit Wissen zu vermitteln. Und dann habe ich noch einen Podcast von der Volkssternwarte München, wo ich eben so ein bisschen immer dieses Aktuelle, ne, was sieht man gerade am Himmel, welche Planeten sind gerade da. Das sind halt so diese Medien, wo man Leute im Alltag erreicht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Vorträge halten ist auch immer gut, aber da muss ein Grundinteresse schon mal da sein, dass die Leute dann auch aufstehen und irgendwo hingehen. Aber Podcast hören kann man im Auto, kann man beim Putzen, beim Kochen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, die Leute zu erreichen und zu informieren.
Du warst an der Uni-Sternwarte und an der Volkssternwarte in München, bevor du beim ZDF begonnen hast. Wie sieht denn so eine Arbeit da aus? Jede Nacht Sterne gucken? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es kommt natürlich erstmal darauf an, ob man bei den Theoretikern oder bei den Beobachtern sitzt. Ich war an der Uni immer mehr bei den Beobachtern. Ich habe mich mit Exoplaneten beschäftigt, also Planeten, die nicht um die Sonne kreisen, sondern um andere Sterne. Und das war jetzt nicht jede Nacht Sterne gucken, aber zur Uni-Sternwarte München gehört ja das Wendelstein-Teleskop. Und da hat man dann Beobachterschichten gehabt einfach während dem Semester und dann fährt man da hoch auf den Wendelstein und dann hat man da so 3-4 Tage wo man tagsüber schläft und nachts das Teleskop bedient. Ist nicht ganz so romantisch, wie man sich das vorstellt, dass man in der Kuppel sitzt und schaut, sondern man sitzt vorm Computer. Das Teleskop schickt da die Daten direkt. Aber man ist natürlich da ganz alleine auf so einem Berggipfel und das ist dann ist man dem Universum auf einmal sehr nah. Ja.
Hast du da eine besondere Erinnerung, wo du gesagt hast, boah, da habe ich was ganz Besonderes gesehen?
Ja, also wild sind diese Nächte im Winter, weil da fühlt man sich richtig isoliert. Du bist der einzige Mensch nachts da oben und dann sind da um dich rum lauter Schneemassen und die Winternächte sind halt auch besonders klar. Und ich weiß, man muss ab und zu mal in die Kuppel rein vom Teleskop, um was zu überprüfen. Und dann habe ich das gemacht und dann kam ich wieder raus und in dem Moment habe ich dann nach oben geschaut und dann war einfach die Milchstraße da, also dieses Sternenband quer über den Himmel und das war wirklich fast so wie so ein Filmmoment auf einmal, weil man richtig gemerkt hat, du siehst diese ganzen Sterne, die du in der Stadt niemals sehen würdest. Und man ist ja auch dann da oben ein bisschen mit so einer wissenschaftlichen Brille und ja, und gucken und technisch und so, wie das alles funktioniert. Aber da stand ich dann erstmal so, glaube ich, 10 Minuten draußen und ich so, wow, das ist so groß und unendlich und wunderschön. Weiß gar nicht, dass da plötzlich Sternschnuppen kamen oder so, aber einfach dieser Anblick, ja, der ist toll.
Die Begeisterung ist dir definitiv anzuspüren. Und jetzt gerade im April, also im Grunde ist der Höhepunkt schon rum, aber die Lyriden, wir haben gerade drüber gesprochen. Was passiert denn jetzt noch so in Aprilnächten? Was kann man da gut beobachten?
Also wir haben jetzt gerade die Venus wieder als Abendstern. Das ist sehr schön zu sehen. Die ist sehr, sehr auffällig. Also wenn man jetzt gerade kurz nachdem die Sonne untergegangen ist, einen sehr hellen Stern im Westen sieht, das ist kein Stern, obwohl es Abendstern heißt. Das ist die Venus, das ist unser Nachbarplanet. Die strahlt sehr hell, weil sie uns sehr nah ist. Sie reflektiert Sonnenlicht, deswegen sieht man sie so gut. Und wir laufen jetzt dann im Anfang Mai kommt der. Das ist ein sogenannter Mikromond. Das ist natürlich nicht ganz so spektakulär wie der Supermond, aber man sieht da sehr deutlich, dass eben auch der Mond unterschiedliche Entfernungen zur Erde hat. Und
dann
eben
wird er so riesig, ne?
Genau, also wenn er nah ist, dann ist er riesig. Jetzt im Mai ist er dann besonders klein, weil er uns besonders weit weg steht von uns.
Ja. Wie ist eigentlich die Faszination fürs Universum bei dir entstanden?
Also ursprünglich, glaube ich, die Keime dafür wurden in meiner Kindheit gesät. Ich habe mit meiner Familie immer mal wieder, waren wir irgendwo im Urlaub, wo man halt mal weg ist von der Stadt. Und gerade mein Papa ist da sehr enthusiastisch, was Sterne angeht und hat mir dann gezeigt, also mein Sternbild ist Zwilling und ich weiß noch ganz genau, dass er mir gezeigt hat, da oben steht der Zwilling und die beiden Hauptsterne, das sind Castor und Pollux. Und da hat er mir dann eben erzählt, das Licht, das ist seit Jahrhunderten unterwegs und landet jetzt bei dir auf dem Auge. Und das hat mich, glaube ich, nicht mehr ganz losgelassen. Auch wenn es irgendwann in den Hintergrund geraten ist, in der Uni ist es dann wieder auf einmal hochgeploppt. Und also das ist ganz früh, glaube ich, schon so.
Bist du dann automatisch auch Star Trek und Star Wars Fan?
Eigentlich ja. Also ich habe erst Star Wars gesehen und dann später mir Star Trek angeguckt. Für mich hat es angefangen mit Star Trek Voyager, weil erster weiblicher Captain, das war für mich damals ganz wichtig, auch schon als Kind mit Captain Janeway. Und klar, dieser Traum, die Sterne zu erkunden, den habe ich natürlich auch.
Die Besatzung der Orion-Kapsel war weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Wir sprechen über die Artemis 2 Mission mit Astrophysikerin Jana Steuer bei uns in SWRs Leute. Also du als Astrophysikerin hast das bestimmt intensiv verfolgt.
Ja, oder? Natürlich. Ja. Ich bin wach geblieben bis 3 Uhr morgens für den Start und für den Wiedereintritt in die Atmosphäre, ja.
Also viele Rekorde, die da gebrochen worden sind. Und emotional war das dann auch. Da gab es einen ganz besonderen Moment.
Also ich fand, man hat richtig gemerkt, diese Crew war so menschlich. Und die haben dann natürlich den Mond beobachtet und die kennen ja den Mond inzwischen sehr gut, aber da passieren natürlich auch neue Dinge und die haben tatsächlich neue Krater gefunden. Und die haben dann überlegt, weil man ja, wenn man was neu findet, darf man ja normalerweise auch einen Namen vorschlagen. Und dann haben sie mit einem Funkspruch, der auch live übertragen wurde, an Houston gemeldet, dass sie einen der Krater gerne Carol nennen würden. Und das ist der Name der verstorbenen, an Krebs verstorbenen Frau des Kommandanten Reed Wiseman. Und ich habe das damals, also ich hatte den Livestream die ganze Zeit laufen und ich hatte richtig, also es ist vielleicht, manche Leute, glaube ich, finden sowas kitschig, aber ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil man in dem Moment gemerkt hat, das sind vier Leute, die sind so weit von der Erde entfernt wie noch nie jemand zuvor. Und das ist so menschlich, es ist so schön, es ist so von Liebe geprägt. Und das fand ich toll.
Ich merke es gerade schon, wenn du es erzählst. Ja. Also wirklich sehr emotional. Mhm. Und einfach mal zu diesen Fakten, das sind ja auch wirklich Zahlen, Daten, die wir uns im Grunde gar nicht vorstellen können. Wie schnell ist so eine Raumkapsel unterwegs?
Oh, die genauen Geschwindigkeiten weiß ich gar nicht, aber halsbrecherisch. Ja. Also die müssen ja die über 300.000 Kilometer zum Mond, legen die ja in, was waren das, 2 Tage oder sowas insgesamt zurück. Da muss man schon Speed drauf haben.
Und dann ist sowas ganz wichtig wie so ein Hitzeschild. Mhm. Warum ist das so wichtig?
Das Ding ist ja, wir haben ja glücklicherweise um die Erde rum eine Luftschicht, unsere Atmosphäre. Und wenn man von außen wieder zurück möchte zur Erde, dann muss man durch diese Luftschicht durch. Und wir haben ja vorhin über die Lyriden gesprochen. Das sind also Trümmerstücke von Kometen oder Asteroiden, die in unserer Atmosphäre verglühen. Das liegt daran, dass im All ist ja Vakuum, also ist keine Luft, und dann kommen die auf die Luftschicht der Erde, entsteht wahnsinnig viel Reibung. Und das Gleiche passiert aber auch mit einem Raumschiff, was zurückkommt. Und diese Hitze, wenn man kein Hitzeschild hätte, würde das Raumschiff mit den Astronauten darin einfach verglühen. Ja. Und deswegen ist ganz wichtig, dass es diesen Schutz gibt, der die Astronauten schützt und diese enormen Temperaturen ein bisschen ablenkt oder umlenkt.
Ja, das war bei der ersten Mission, glaube ich, etwas, was da nicht so ganz richtig gelaufen war.
Da haben sie gemerkt, dass das Hitzeschild an sein Limit gekommen ist und das sollte nicht sein.
Ja. Kannst du das für uns einordnen? Welche Bedeutung hat jetzt diese Mission für die Wissenschaft?
Also man muss es, glaube ich, ganz klar sagen, wissenschaftlich, rein wissenschaftlich ist diese Mission mittelmäßig. Wir kennen den Mond, wir waren schon mal dort, wir haben ganz viele unbemannte Sonden und Rover dahin geschickt. Wir kennen auch die sogenannte dunkle Seite, also die uns abgewandte Seite. Das, was da passiert ist, ist einerseits ein ganz großes Zeichen, das ist die Rückkehr zum Mond. Es ist ein Wiederzuwenden zur bemannten Raumfahrt. Und ich glaube, das, was Artemis 2 gezeigt hat, ist, es ist möglich. Es war ein Testflug, es hat gezeigt, die Lebenserhaltung funktioniert. Und wir wollen nicht nur zum Mond, um es zu machen, wie damals in den 60er, 70er Jahren, um dann einmal kurz dort zu sein und wieder zu gehen. Wir wollen dort bleiben. Und wenn man dort bleiben will, braucht man mehr Sicherheitsnetze, als wenn man nur sagt, man landet kurz und fliegt wieder weg. Auf Dauer soll eine Mondbasis entstehen und das ist der erste Schritt dahin.
Und wie realistisch ist das, so eine Mondbasis? Also das wird dann ja auch wahrscheinlich eine Forschungsstation sein, oder?
Genau. Also man kann, einerseits ist es natürlich, hat es wirtschaftliches Interesse, auf dem Mond kann man Ressourcen abbauen. Das ist Zukunftsmusik, denn das ist wahnsinnig teuer, das Zeug zurück zur Erde zu kriegen, aber es ist schon realistisch, dass es mal sich lohnen wird, Helium-3 zum Beispiel vom Mond zu holen. Wissenschaftlich ist es ganz besonders interessant, auf der Rückseite des Mondes, also der uns abgewandten Seite, ein Teleskop zu bauen. Weil da kann man ganz viele Daten aufnehmen, ohne von der Erde gestört zu werden. Und das, denke ich, wird, wenn nicht irgendwas passiert, was uns davon abhält, in den nächsten 50, 60 Jahren werden wir sowas, glaube ich, erleben.
Ja, 10 Tage waren die Astronauten unterwegs. Wie war das? Du hast dann auch die Landung verfolgt. Mhm. Wie war das dann? Wo sind sie runtergekommen?
Also die sind ja im Pazifik gelandet. Macht man ja, damit man, wenn man auf Land landet, ist das so ein bisschen ein härterer Aufprall. Deswegen ist Wasser da angenehmer. Und das ist ja also wirklich Actionfilme, nix dagegen. Die Astronauten sind ja beim Wiedereintritt erstmal in so einem sogenannten Communications Blackout. Also durch diese enorme Reibung und die Strahlung und so weiter erreicht man die nicht. Dann ist dieser erste Moment, wenn die sich wieder melden, schon ganz emotional und so, oh Gott, sie sind da. Ja. Und dann gehen die Fallschirme auf und ich saß wirklich mit gekreuzten Fingern so vorm Bildschirm, bin ja sonst nicht abergläubig. Aber da ich so, hoffentlich funktioniert das alles. Und war dann toll, der Splashdown und es geht allen gut. Und dann kamen die dann irgendwann raus und du hast richtig gemerkt, ich habe die Mondlandung damals nicht erlebt und es war für mich ein ganz besonderer Moment.
Dir ist Wissenschaftsvermittlung ein großes Anliegen und du berichtest als Astrophysikerin begeistert von Faszinierendem aus dem Universum. Wenn du deine Themen rüberbringst, was ist da für dich so die größte Herausforderung? Lässt sich das sagen?
Ich glaube, erstmal das Gefühl, das in den meisten Leuten vorherrscht, Physik kann ich nicht. Verstehe ich nicht, werde ich nie verstehen. Dagegen muss man erstmal arbeiten, da muss man erstmal durchkommen und die Leute offen machen dafür. Das ist eigentlich die größte Arbeit, weil die Faszination dann, tolle Bilder zu zeigen, das ist schon da, da muss ich nicht viel machen. Aber die Leute darauf zu bringen, sich mehr zuzutrauen, das ist das Schwierigste oft.
Ja, du vermittelst gemeinsam mit Eva Freistetter und Elka Xaro im Podcast Cosmic Latte ganz viel Faszinierendes aus dem Universum. Jetzt habt ihr auch noch gemeinsam ein Buch geschrieben. Mhm. Und ganz lustig fand ich dann, da kann jeder rausfinden, was für ein Planet er ist. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Naja, das ist ja im Kapitel von der Elka. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, die Elka beschäftigt sich ja sehr viel mit Mythen und Realität und das Gefühl der Menschen immer so ein bisschen das All auf sich zu beziehen. Und das läuft eben oft über Astrologie und das ist eben nicht wissenschaftlich fundiert. Und ich glaube, da hat sie eben dann dieses Quiz sozusagen erfunden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, was dieses Gefühl trotzdem zu haben, aber was sehr Reales, Wissenschaftliches eben dann auch über diese Planeten zu lernen.
Ja, manche verwechseln ja sogar die Astronomie und Astrologie und dazu habt ihr auch ein ganz spannendes Kapitel. Also das finde ich ganz schön, wenn du das mal erzählen kannst, wie eigentlich da der Ursprung ist.
Na, so ursprünglich waren diese beiden Themen eins. Man hat Menschen wie Johannes Kepler, die große Leistungen gebracht haben in der Astronomie, in der Wissenschaft, waren davon überzeugt, dass Sternbilder, Konstellationen, dass das Einfluss auf uns Menschen, also die waren auch Astrologen, die haben auch teilweise Horoskope geschrieben, die berühmten Astronomen. Und später wurde das dann irgendwann getrennt, weil man dann irgendwann festgestellt, naja, es gibt Dinge wie Orbitalmechaniken, das ist real, das ist wissenschaftlich. Und dann gibt's Dinge wie der rückläufige Merkur bringt Unglück. Dafür gibt's keine Nachweise.
Das ist dann eher Humbug.
Das ist dann eher Humbug, genau. Wird aber natürlich viel immer noch, also gerade die Astrologie hat sich richtig festgesetzt bei uns in der Gesellschaft. Deswegen wird das so oft verwechselt.
Also es lohnt sich in jedem Fall, das Buch zu lesen. Und vielleicht magst du dennoch ein bisschen was verraten, weil das mit den Sternzeichen, das können wir nämlich eigentlich vergessen, weil 12 alleine geht schon nicht.
Genau, also das Problem ist, dass diese Datumsbereiche, also Sternzeichen hat ja was damit zu tun, wann man geboren wurde, die eigentliche Idee ist, und da merkt man wieder, Astrologie und Astronomie kommen sich sehr nahe, die ursprüngliche Idee ist, die Sternbilder gibt es ja am Himmel und da, wo die Sonne drin steht zum Zeitpunkt der Geburt, das ist das eigene Sternzeichen. Und das wurde aber vor 2000 Jahren festgelegt, wer wann was ist. Und seitdem hat sich die Dynamik der Erde verändert und es gibt eben leider ein 13. Sternzeichen inzwischen. Wer, glaube ich, Anfang Dezember geboren wurde, der ist eigentlich Schlangenträger.
Okay, und dadurch verschiebt sich natürlich alles. Also wir sind im Grunde nicht unser Sternzeichen.
Nein, wir sind, die meisten Leute sind das, was vor ihnen kommt.
Du klärst mit Mythen rund um den Mond auf. Mhm. Ist denn da was dran an dem Einfluss des Mondes auf uns?
Naja, also der Mond hat natürlich Einfluss, beeinflusst Ebbe und Flut, er hat die Erdrotation verlangsamt. Aber wenn es um so Sachen geht wie, ich kann nicht schlafen, weil Vollmond ist, gibt es keine wissenschaftlichen Nachweise dafür. Auch dass es, ich glaube, da gibt ja diesen Mythos, mehr Geburten bei Vollmond. Auch das ist eher schwierig nachzuweisen, beziehungsweise hat man auch keine wirklichen Beweise gefunden dafür.
Wobei man ja behaupten könnte, weil du gerade gesagt hast, beeinflusst Ebbe und Flut, also das Wasser wird beeinflusst, der Mensch besteht größtenteils aus Wasser, muss da nicht ein Einfluss da sein?
Ja, wir bestehen größtenteils aus Wasser, aber natürlich nicht, die Weltmeere, sag ich mal, bestehen aus mehr Wasser als ein durchschnittlicher Meer, M-E-H-R, Wasser als ein durchschnittlicher Mensch. Nein, also physikalisch gesehen kann da eigentlich nichts sein, oder medizinisch gesehen. Es kann natürlich psychologisch sein, dass wenn man sich denkt, jetzt ist Vollmond, jetzt kann ich bestimmt schlecht schlafen, dass man dann einfach schlecht schläft, wenn man sich's schon vorher gedacht hat.
Wo das in der Natur zu sehen ist, da gibt's ja viele Beispiele, bei den Meeresschildkröten zum Beispiel, wenn die schlüpfen. Ne?
Mhm. Genau, das hat dann, glaube ich, einfach was mit dem Licht zu tun. Wenn das, der Vollmond macht ja wirklich Licht, also wir haben einen wirklich großen Mond für unseren kleinen Planeten und dass es dann heller ist auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel sehr lichtempfindlich ist und keine Vorhänge hat, dann kann man natürlich davon auch beeinflusst werden, das stimmt natürlich schon.
Und haben Mondphasen Einfluss bei der Landwirtschaft? Also auch das wird manchmal behauptet.
Also da würde ich mich an die Studien halten, die es da gibt, die da keinen Zusammenhang finden können, weil Mondphasen sind ja wirklich nur ein Beleuchtungsgrad. Also das ist ja nicht irgendwie, dass der Mond sich verändert, kleiner wird oder so, sondern das ist nur der Teil von ihm, den wir beleuchtet sehen können. Und da sehe ich wissenschaftlich gesehen keinen Zusammenhang.
Es gibt Menschen, die behaupten, bei Vollmond sollten keine Operationen stattfinden.
Ist natürlich, also genau, wissenschaftlich gesehen wieder kein Zusammenhang, aber man kann natürlich wieder psychologisch dran gehen, wenn es einen Arzt gibt, der dann nervös wird, weil er sieht, es ist Vollmond, kann es natürlich sein, dass er in der OP irgendwie zu sehr zittert oder da ein Problem hat. Aber physikalisch gesehen gibt es da keine Bedenken.
Also so Mythen können manchmal dann auch ganz schön gefährlich sein. Ja. Oder was ist euer Fazit? Ihr habt euch damit beschäftigt.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich ganz klar trennen muss. Es ist, man tut niemandem weh, wenn man an Astrologie glaubt oder an wegen Vollmond oder Halbmond sein Feld bewirtschaftet. Nur man muss, und das ist, glaube ich, unser Anliegen, auch in dem Buch, dass man klar trennen muss zwischen, das sind Fakten, das ist beweisbar, das hat eine Grundlage, darauf kann ich argumentieren, und das ist eine persönliche Meinung, ein Glaube wie eine Religion. Das ist was Persönliches, das hat nur was mit mir zu tun, und das ist was anderes. Das kann ich nicht auf die gleiche Stufe setzen.
Wie schwer ist das in der Wissenschaft dann? Du hast dich ja intensiv auch mit Exoplaneten beschäftigt. Ist dir das da auch begegnet?
Teilweise ja. Also es ist natürlich, ich versuche es immer ein bisschen umzulenken, weil ich das Gefühl habe, dieser Aberglaube in Richtung Kosmos, All, Astrologie, der stammt ja daher, dass man das Gefühl hat, das All hat was mit mir zu tun, ich möchte mich damit verbinden. Und das ist ja ein sehr, für mich gesehen, richtiger und schöner Gedanke. Ich würde ihn halt immer gerne dann auf das tatsächlich echte, beweisbare, belegbare umlenken, wo ich sage, schau her, wir sehen diese Millionen Sterne am Himmel, die haben eigene Welten. Und ich finde das eigentlich viel spannender meistens als die Mythen um Sternbilder rum oder ähnliches.
Hast du denn eine Erklärung, warum wir das so gerne glauben wollen?
Weil es was mit uns zu tun hat, weil diese Verbindung zum All da ist. Das ist ganz tief in uns drinnen. Das gibt es einen schönen Satz, glaube ich, von Carl Sagan, der ist Wissenschaftskommunikator gewesen, Astronom auch aus den USA. Der sagt, wir schauen zu den Sternen und ein Teil von uns versteht, dass wir daher kommen. Das liegt daran, dass die schweren Elemente in uns, Kohlenstoff, das Eisen, unserem Blut, die sind erbrütet worden in lang vergangenen Sternen. Das ist so, das ist eine Realität. Wir sind Sternenstaub zu einem großen Anteil. Und dieses Gefühl, das hat was mit mir zu tun da oben, das ist nicht verkehrt, das ist schon richtig. Wir setzen es dann nur manchmal in Bahnen, die vielleicht ein bisschen unwissenschaftlich sein können.
Es wären es Leute heute am Welttag des Buchs mit der Astrophysikerin Jana Steuer. Das habt ihr ja ganz geschickt gemacht mit eurem Buch, ne?
Perfekt.
Was jetzt auch passend rausgekommen ist, auf einen Kaffee im All. Und du beschäftigst dich ganz intensiv mit Exoplaneten. Mhm. Da kann man im Buch auch einiges zu erfahren. Was hat deine Begeisterung da geweckt?
Also ich glaube, es ist ganz grundlegend die Frage gewesen, sind wir allein? Das bewegt mich und ich glaube ganz viele andere Leute auch. Und wenn wir nach Leben irgendwo anders suchen, brauchen wir andere Planeten. Und deswegen habe ich mir gedacht, die möchte ich gern finden.
Und inwiefern bewegen sich diese Planeten? Die sind ja nicht in unserem System, sondern die kreisen um andere. Wie bewegen die sich?
Also im Prinzip kann man sich so vorstellen wie bei uns. Also wir haben ja einen zentralen Stern, das ist die Sonne. Die Sonne ist ein Stern, wie andere Sterne auch. Sie ist einfach nur näher an uns dran, deswegen sehen wir sie so groß. Die Sterne, die wir nachts sehen, sind sowas wie Sonne, nur weiter weg. Und die haben eben eigene Planetensysteme. Und das sind manchmal viele, manchmal wenige, manchmal große. Aber das ist schon so ähnlich wie bei uns im eigenen System.
Wann wurde entdeckt, dass es solche Exoplaneten gibt?
Ist gar nicht so lang her. Also der erste wirklich ordentliche Exoplanet ist 1995 entdeckt worden. Das war 51 Pegasi B. Und da hat man dann endgültig auch bewiesen, die gibt es. Also es gab auch Stimmen in der Wissenschaft, die gesagt haben, naja, Planeten sind vielleicht was ganz, ganz Seltenes. Nur unser Stern hat welche. Wir haben dann rausgefunden, das ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme.
Und du schreibst dann ja, dass im Grunde Exoplaneten irgendwie wie so ein Zoo beschreibst du die. Wie kommst du auf diesen Vergleich? Das hat mich gewundert.
Weil die sehr unterschiedlich sind. Also so gerade 51 Pegasi B, das ist ein Planetentyp, den haben wir nicht in unserem System. Das ist ein halb Jupiter großer Planet, der viel näher an seinem Stern steht als Merkur an der Sonne, ganz nah. Bei uns sind die Gasriesen ja ganz weit draußen. Und dann gibt's, je mehr wir gesucht haben, haben wir eben wirkliche Exoten gefunden. Also ganz, ganz, ja, so die sogenannten Superpuffs, die haben dann ganz geringe Dichten, wie so Zuckerwatte kann man sich die vorstellen. Dann gibt's total dichte Gesteinskugeln, fast Eisenkugeln, eben alles Mögliche, wie so ein Zoo, ganz bunt und vielfältig.
Weil du gerade Eisenkugel sagst, von einem schreibst du, da regnet es im Grunde Eisen, flüssiges Eisen. Wie kann man sich das vorstellen?
Nee, da braucht man, was man dafür braucht, ist Eisen und einen sehr heißen Planeten. Und bei uns regnet es Wasser, weil die Temperaturen dafür stimmen. Und dort ist eben so heiß, dass das Eisen schmilzt, verdampft, zu Wolken wird und dann wirklich abregnet. Das sind aber natürlich nicht Planeten, wo man Leben erwartet. Eisenregen ist tödlich.
Ja, was braucht es dann für Voraussetzungen für einen Planeten, dass man da sagen könnte, ja, da könnte es Leben geben?
Ist ganz schwierig. Also es hat natürlich viele Komponenten. Ganz wichtig, in der Forschung redet man von der sogenannten habitablen Zone. Es geht je nachdem, wie heiß ein Stern ist. Es gibt manche, die sind kühler, manche, die sind heißer. Gibt es einen Abstand zum Stern, wo wir sagen, da ist es theoretisch möglich, dass flüssiges Wasser auf der Oberfläche ist. Also, dass der Planet bei entsprechender Atmosphäre zwischen 0 und 100 Grad hat. Und das ist so die Grundvoraussetzung. Wir gehen aber natürlich von Leben aus, wie wir es kennen. Das braucht flüssiges Wasser. Wir wissen nicht, wie Leben anderswo ausschauen könnte. Wir müssen erstmal von uns selbst ausgehen.
Gibt es da nicht so Überlegungen beim Mars, dass es da so sein könnte?
In der Vergangenheit, ja. Also der Mars ist deutlich kleiner als die Erde. Der hat sein Magnetfeld verloren, was bedeutet, dass er seine Atmosphäre zu größten Teilen verloren hat. Einfach weil die Sonnenstrahlung ungebremst auf die Atmosphäre geknallt ist irgendwann und die abträgt. Wir sehen beim Mars Hinweise darauf, dass der in der Vergangenheit Flüsse und vielleicht sogar Meere hatte. Bei aber jetzt eben fehlender Atmosphäre haben wir auf dem Mars minus 65 Grad im Schnitt und das ist zu kalt.
Und dennoch gibt es ja diese Idee, den Mars bewohnbar zu machen. Mhm. Für wie realistisch hältst du das?
Also nicht in unserer Lebenszeit. Das Terraforming des Mars ist einen ganzen, wir, als Menschen, wir können viel, wir haben unseren eigenen Planeten stark verändert, einen ganzen Planeten bewohnbar zu machen. Wir müssten ein Magnetfeld herstellen auf dem Mars, planetares Magnetfeld, das haben wir noch nicht geschafft, sowas. Wir müssen die Atmosphäre wieder auffüllen. Wir müssten die Erde vom Mars sozusagen, also der Belag, der ist giftig. Das müsste irgendwie verändert werden. Ich denke, dass wir Chancen haben, in den nächsten 50, 60 Jahren mal bemannten Marsflug zu sehen. Also, dass Menschen wirklich einen Fuß dahinsetzen. Dauerhaft zu bleiben, das ist ganz schwierig.
Und jetzt zum Welttag des Buchs, um darauf nochmal zurückzukommen. Wie erlebt ihr das, wenn ihr drei mit Vorlesungen unterwegs seid? Wie ist die Begeisterung da, auch von jung und alt?
Ziemlich groß eigentlich. Ich bin total positiv überrascht. Also wir haben eine schöne Resonanz inzwischen schon erfahren. Es gibt natürlich ganz viele, die den Podcast schon kennen und die dann natürlich das Buch lesen wollen. Was mich immer am meisten freut, wir hatten jetzt kürzlich eine Lesung in München und da kamen Leute zu mir, die gesagt haben, dass sie den Podcast hören und jetzt das Buch gemeinsam lesen mit ihren Kindern. Das ist für mich immer das Schönste, weil man da wirklich merkt, ah, das ist der Nachwuchs, da kommt er her.
So viele SWR1-Hörerinnen und Hörer, die begeistert sind vom Universum. Jana Steuer, Astrophysikerin, heute Vormittag bei uns in SWR1-Leute. Hier schreibt zum Beispiel Bernd per Mail ins Studio und sagt, wie erfahre ich denn mehr über Planeten und Sterne, die man am Himmel beobachten kann, unter anderem Jupitermonde und was für ein Gerät man für deren Beobachtung braucht? Hast du da Antworten für Bernd?
Also das ist die schönste Art und Weise, das Universum kennenzulernen, ist natürlich immer ein bisschen näher hinschauen zu können. Das geht meistens schon mit einem guten Fernglas. Also man muss gar nicht groß investieren. Gerade die Jupitermonde, die vier großen, die sogenannten galileischen Monde, das reicht so ein kleines Teleskop schon, um die zu sehen. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Wenn man sich im Vorgarten ein Amateurteleskop holt, da muss man nicht tausende Euro ausgeben. Da reicht wirklich teilweise 100 oder ein bisschen weniger sogar, weil der Jupiter ist wahnsinnig hell und seine Monde stehen direkt neben ihm, sind dann sehr, sehr schön zu beobachten.
Also das ganze Licht aus der Stadt, was dann manchmal stört, das beeinflusst dann weniger?
Also beim Jupiter geht's. Wenn man versucht, diese Deep Sky-Objekte, sowas wie andere Galaxien oder Nebel zu beobachten, da muss man schauen, dass man rauskommt, weil das ist zu hell. Aber die hellen Planeten, Jupiter, Saturn, Venus, das geht auch in der Stadt, wenn man nicht direkt unter einer Laterne steht.
Jetzt hast du eben schon gesagt, im Mai gibt es einen besonderen Mond, der ist ganz besonders weit weg, genau. Der ist besonders klein. Mhm. Die Jupitermonde, wann gibt es da das nächste? Hast du sowas im Kopf?
Oh, die genaue Konstellation habe ich nicht im Kopf, aber ich weiß, dass man gibt es verschiedene Apps, wo man sich das angucken kann, wie stehen die gerade. Was total schön ist, manchmal sieht man so relativ häufig, Io ist der innerste Jupitermond, der zieht manchmal am Jupiter vorne dran vorbei und dann sieht man ihren Schatten auf der Fläche des Jupiter und sowas ist immer schön abzupassen.
Ja, dann schreibt uns aus Riedlingen Alexander und sagt, mich würde interessieren, was du von der Theorie hältst, dass nicht nur das Universum unendlich ist, sondern auch der Mikrokosmos, also Unendlichkeit in beide Richtungen.
Also, ob das Universum unendlich ist oder nicht, das wissen wir gar nicht. Es gibt das beobachtbare Universum, das Licht, was uns eben seit dem Urknall erreicht hat, vor fast 14 Milliarden Jahren, was dahinter liegt. Keine Ahnung. Und ins ganz Kleine gedacht, also in der Physik, das macht natürlich ein großes Thema auf. Es gibt eine kleinstmögliche Länge, das ist die sogenannte Planck-Länge. Nach heutigem Stand sind wir der Meinung, kleiner geht nicht. Es gibt diese kleinste Wirkung. Das ist dann Quantenmechanik und da wird aktiv dran geforscht. Also vielleicht momentaner Forschungsstand ist, ins Kleinste hinein gibt es wirklich eine Grenze.
Du hast ja bei den Exoplaneten einen ganz guten Überblick über den Forschungsstand. Wie würdest du das denn aktuell beurteilen? An welcher Stelle stehen wir da?
Also wir sind über diese ganz klitzekleinsten Kinderschuhe hinaus. Wir haben Exoplaneten gefunden, inzwischen über 6000 auch bestätigt. Wo wir jetzt gerade stehen und was total spannend ist mit dem James-Webb-Teleskop, was 2022 gestartet wurde, dass wir die Atmosphären untersuchen können. Und das ist ganz wichtiger Schritt, wenn wir nach Leben suchen. Die Atmosphäre ist ganz besonders wichtig. Und da kommen jetzt gerade die ersten Daten, die ersten Paper werden veröffentlicht. Und das ist das erste Mal, dass wir die Chance haben, einen bewohnbaren Planeten zu identifizieren.
Träumst du denn eigentlich davon, dann auch mal ins All zu starten?
Ja, klar. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist mir irgendwie zu gruselig. Ich würde es wahnsinnig gern machen, weil, also das ist sehr unbequem und man darf das, glaube ich, nicht romantisieren, dass das irgendwie körperlich angenehm ist. Aber die Erde mal von außen zu sehen, das wäre mein großer Traum. Diesen Überblick zu gewinnen, der verändert was in Menschen. Das berichten alle Astronauten, die es erlebt haben. Und das würde ich sehr gerne mal machen.
Ihr seid drei Wissenschaftlerinnen, die begeistert über das Universum diskutieren im Podcast Cosmic Latte. Und in eurem Buch, da stellt ihr unter anderem auch Frauen vor, die Tolles in der Wissenschaft geleistet haben. Magst du jemanden raussuchen?
Also wir haben ganz viele schöne Beispiele. Eine Frau, die mich besonders beeindruckt, ist die Lise Meitner. Da gibt es auch ein Kapitel dazu im Buch. Die hat die Kernspaltung verstanden. Damals, in der Zeit, wo sie es auf den Zweiten Weltkrieg zu bewegt hat, ist sie auch damals geflohen, die Österreicherin gewesen und mit jüdischen Wurzeln und musste weg aus Deutschland und Österreich. Und hat verstanden, was die Experimente, die ihr Kollege gemacht hat, bedeuten. Und aus diesem Verständnis ist natürlich einerseits die Atombombe entstanden, aber auch Kernkraft und unser Verständnis für das Universum als Ganzes. Und die ist ganz beeindruckend, die Frau.
Wie hat sie dann auf die spätere Erfindung der Atombombe geguckt?
Also Lise Meitner weiß man natürlich immer alles nicht ganz genau. Also man hat sie wohl mehrfach angefragt, ob sie beim Manhattan-Projekt, also beim Bau der Atombombe mitwirken möchte. Das hat sie immer wieder abgelehnt und sie war dann zeitlebens große Pazifistin. Sie hat sich immer sehr diplomatisch ausgedrückt, aber sie hat oft diese Warnung ausgesprochen, dass Dinge nicht mehr zurückgenommen werden können und die Macht, sich selbst zu vernichten. Also der Menschheit als Ganzes wirklich, die ja dann auf einmal auf dem Tisch war, dass man das ernst nehmen muss und damit vorsichtig umgehen muss und verstehen muss, was da passiert ist. Also ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, man hätte das nicht rausfinden dürfen, nur wir haben eine größere Verantwortung und da hat sie sich sehr viel dafür eingesetzt, dass dann Verständnis dafür da ist.
Also sehr weitsichtig.
Ja, wirklich. Definitiv.
Wie hat sie denn gearbeitet? Weil zu der Zeit war das Arbeiten für Frauen ja nicht gleichberechtigt.
Gar nicht. Also sie hat sehr kämpfen müssen, überhaupt studieren zu dürfen. Sie hat dann diese Stelle bekommen, erst offiziell natürlich als Assistentin nur und auch unbezahlt. Das war ganz lang gang und gäbe. Es gab dann auch so Dinge, die hatten in der Physikfakultät keine Damentoilette. Da muss man dann also über die Straße zu irgendwo anders hingehen und solche Sachen. Also sie hat wirklich aus einer Leidenschaft rausgearbeitet. Und dann kamen noch obendrauf die Nazis. Also das ist wirklich, deswegen beeindruckt mich das auch, weil es wäre einfacher gewesen zu sagen, ja gut, dann mache ich irgendwas anderes. Und sie hat immer gesagt, nee, das ist das, was sie machen will und das möchte sie und hat da durchgezogen.
Ich habe das mit großer Faszination gelesen, aber es gibt was man dann einfach überhaupt nicht glauben kann. Sag doch bitte mal, wie oft sie für den Nobelpreis nominiert worden ist.
Also ich glaube über 20, 30, 40 Mal. Ich habe die genaue Zahl habe ich gar nicht im Kopf, aber enorm oft von Kollegen, auch von den Leuten, die mit ihr gearbeitet haben. Bekommen hat sie ihn nicht für die Kernspaltung. Der große Sprung hat ihre beiden Kollegen Otto Hahn und Fritz Strassmann den Nobelpreis bekommen. Sicherlich auch verdient. Also das heißt nicht, dass die nichts beigetragen haben. Nur Lise Meitner hätte da dazugehört. Auf jeden Fall. Sie hat es verstanden. Sie hat es theoretisch untermauern können.
Jetzt gab es ja vor einigen Jahren einen großen Film dazu, das Oppenheimer-Projekt. Kommt sie da drin vor?
Er wird nicht mal erwähnt, nein.
Das ist schon. Was macht das mit euch, wenn ihr da drauf guckt?
Also ich finde das tragisch, weil man merkt, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo, und ich glaube gar nicht, dass das Absicht ist, dass man sagt in der Regie, vom Regisseur her, das lassen wir raus, sondern die Geschichte ist halt nicht bekannt. Die Frau, die graue Maus, so wurde sie dann auch ganz viel bezeichnet, auch zu Lebzeiten. Ja, die Lise, und die hat ja auch nie geheiratet und so. Und dass diese Geschichte geht halt unter. Und das ist ein bisschen auch das Anliegen im Buch, diese Geschichte zu erzählen und wieder in die Köpfe der Menschen zurückzuholen.
Es gibt ja eben nicht nur diese Geschichte, sondern ja. Es gibt mehrere Frauen, die wirklich Großartiges in der Wissenschaft geleistet haben. Gibt es für dich etwas, wo du sagst, boah, das würde ich gerne entdecken oder das hätte ich gerne entdeckt?
Also, ich bin ja wie gesagt bei den Planeten, bei den Exoplaneten unterwegs gewesen in der Wissenschaft und den Ort zu finden, wo wir die ersten Anzeichen auf Leben finden, das wäre natürlich, also das ist ein großer Traum, das ist gar nicht so einfach, das ist nicht mit einer Beobachtung getan, aber das wäre es, weil ich glaube, das würde für uns als ganze Menschheit ganz viel bedeuten, wenn wir auf einmal wüssten, da sind andere irgendwo.
Okay, ich drücke die Daumen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Jana Steuer.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.